Ich spreche mit Markus Bauer von der Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht.org. Der Deutsche Ethikrat hat am 23. Februar 2012 in Berlin seine Stellungnahme Intersexualität vorgestellt. Frage, was ist denn das, Intersexualität?
Ein gebräuchliches Wort ist vielleicht Zwitter, ist eine ältere Bezeichnung, oder auch Hermaphrodit. Es gibt Kinder, wenn die zur Welt kommen und dann ist dann irgendwann die Frage im Kreissaal, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Dann sagen die Hebamme oder die Ärzte erstmal, wir wissen nicht so ganz genau, weil die halt wirklich vom Geschlechtsteil her körperlich dazwischen aussehen. Und das ist eigentlich die eigentliche Problematik, zu der wir auch da tätig sind. Diese Kinder werden dann halt zurecht operiert, entweder in Richtung Junge oder in Richtung Mädchen. Gibt es also sogenannte verweiblichende Operationen oder vermännlichende Operationen. Man muss sagen, es gibt auch ganz viele verschiedene Erscheinungsbilder, man muss sich das vorstellen. Es gibt so wie einen fließenden Übergang zwischen männlichem und weiblichem Aussehen des Geschlechtsteils. Und da ist die Begründung dafür, dass wir alle waren eigentlich Zwitter, hatten Anlagen sowohl zu Hoden wie auch zu Eierstöcken, nämlich im Mutterleib. Und erst ab der 7. Schwangerschaftswoche beginnt sich das auseinander zu dividieren. Und diese OPs sind wirklich auch dann sehr drastische Eingriffe. Der häufigste Fall heutzutage ist, wenn die Ärzte sagen, es ist eigentlich ein Junge, aber der Harnröhrenausgang ist nicht auf der Penisspitze, sondern irgendwo entweder am Penisschaft oder ganz unten. Und da säbeln sie dann halt den ganzen Penis auf und versuchen da aus Vorhaut oder Mundschleimhaut eine künstliche Harnröhre zu basteln. Und das führt in meisten Fällen zu eher desaströsen Resultaten, weil die Komplikationsrate ist sehr hoch, weil Urin halt auch ein aggressiver Stoff ist und die Harnröhre ist eigentlich ein spezielles Gewebe. Da muss dann wieder operiert werden und wieder operiert. Wir wissen von Menschen, die haben 16 oder mehr Operationen hinter sich. Da wird dann jedes Jahr, statt in die Sommerferien, müssen die dann ins Spital gehen. Diese Kinder haben eigentlich kein Problem, außer dass halt die Harnröhre nicht dort ist, wo sie bei den meisten Menschen endet. Und die müssen sich dann einfach halt hinsetzen zum Pinkeln. Und die Ärzte sagen dann, das geht nicht, ein Junge muss im Stehen pinkeln können.
Es ist ja eigentlich genau das, was man als Mensch, der das Klo putzen muss, nicht möchte.
Genau, so eben, es gibt auch die schöne Aussage von einem Vater von einem Kind, der sein Kind nicht operieren ließ und der auch sagte, bei uns zu Hause müssen wir uns sowieso alle zum Pinkeln hinsetzen, was soll's. Jetzt die andere Sache ist halt da, diese OPs, gerade wenn es dann mehrere OPs sind, da leidet halt wirklich dann auch die Empfindungsfähigkeit, weil es ist ja ein Körperteil mit extrem vielen Nerven und wenn dann da Narben sind und Komplikationen, dann leidet das auch. Vielfach bilden sich dann auch Fisteln, das heißt, das Urin kommt dann an ganz vielen verschiedenen Orten raus, wo es nicht rauskommen soll. Das sind eben so die vermännlichen Operationen. Dann die verweiblichen Operationen, die waren eigentlich lange Zeit am häufigsten, weil es gibt so das Chirurgenmotto, es ist einfacher, ein Loch zu graben, als eine Mast zu bauen. Auf gut Deutsch, man kann leichter etwas wegschneiden, als irgendetwas hinkonstruieren, was gar nicht da ist. Seit 20 Jahren eigentlich wehren sich erwachsene Betroffene gegen diese OPs und die Kritikpunkte sind eigentlich immer erstens die Verminderung oder Zerstörung des sexuellen Empfindens, dann der Verstoß gegen das Recht der Betroffenen auf körperliche Unversehrtheit und drittens die Parallelen zur weiblichen Genitalverstümmelung. Da wird da immer auch bemängelt und das kann ich gut nachvollziehen, dass da diese Doppelmoral, dass einfach in Afrika, wenn da an Genitalien rum und weggeschnitten wird, dann wird das als barbarisch verurteilt, aber wenn dasselbe in den Kinderkliniken vor unserer Haustüre passiert, dann gucken alle weg und niemand weiß es. Wir auch bei der afrikanischen Genitalverstümmelung schlussendlich Gesetze braucht, weil die Verstümmler freiwillig nicht aufhören, braucht es unserer Meinung nach auch in Europa, auch in Deutschland Gesetze, die Mediziner da wirklich daran hindern, weil freiwillig hören sie nicht damit auf, sonst hätten sie es schon vor 20 Jahren getan. Und das war eigentlich die Grundproblematik, die da an den Ethikrat herangetragen wurde, wobei der allerdings sehr zögerlich war, wirklich tätig zu werden. Wir haben da seit 4 Jahren schon um Unterstützung quasi gefragt und wurden immer abgewimmelt. Und erst als dann eine Betroffenengruppe sich an die UNO wandte und diese die Bundesregierung rügte, hatte dann schlussendlich vor einem Jahr den Ethikrat mit dieser Stellungnahme beauftragt.
Was ist so der Tenor dieser Stellungnahme?
Vordergründig kommt der Ethikrat den Betroffenen sehr entgegen. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sagt er zwar schon so, prinzipiell sollte man mit den OPs warten, aber schlussendlich macht er dann eine Unterteilung von einerseits sogenannt geschlechtszuweisenden OPs und andererseits sogenannt geschlechtsbestätigenden OPs. Das ist eigentlich aus unserer Sicht ein kompletter Witz, weil es sind genau die gleichen Operationen und wenn dir irgendwas weggeschnitten wird, dann interessiert dich eigentlich die Begründung der Ärzte herzlich wenig. Aber der hat dann halt argumentiert, dass geschlechtszuweisende OPs findet er dann auch nicht so toll, da sollte man eigentlich unbedingt warten. Aber die geschlechtsbestätigenden OPs, da ist dann schon okay, die zu machen, wenn die Eltern das unbedingt wollen. Und das ist genau die Argumentation, die schon seit Jahren von den Ärzten kommt, weil die sogenannten geschlechtszuweisenden OPs, das sind eine sehr, sehr kleine Patientengruppe. Die Ärzte sprachen da im Ethikratdiskurs von 25 Patienten im Jahr und dann die anderen 500 oder 600, die sind dann ja nur geschlechtsbestätigend und da darf man dann auch weiterschnippen.
Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber aus der Schulzeit kenne ich Twitter eigentlich noch so als Schimpfwort in einer Reihe mit Mädchen, Spastiker, Mongo und Schwul. Ist es denn nicht eigentlich sehr positiv zu sehen, wenn heute Intersexuelle als neues Wort zur Beschreibung verwendet wird?
Ich muss vielleicht sagen, ich selber bin nicht betroffen. Ich bin aber mit einer Betroffenen verbandelt. Ich bin also ein solidarischer Nicht-Twitter. Und wir verwenden das böse Z-Wort, wie es auch genannt wird, zurückgehend auf Anstrengungen von Betroffenen, das sich quasi positiv wieder anzueignen. Und auch, weil es in der Öffentlichkeit halt das am wenigsten missverständliche Wort ist.
Wie muss ich mir das vorstellen, diese sogenannten Zwangsoperationen, die erfolgen ja gar nicht unter Zwang, also zumindest nicht unter Zwang des Staates, sondern die sind ja als Zwangsoperationen zu werten, weil die von der Operation unmittelbar Betroffenen keine Möglichkeit haben, eine Entscheidung zu treffen. Die Eltern aber willigen ja freiwillig in diese Operation ein. Wie kommt es dazu?
Ja, also viele Eltern erzählen auch, dass sie da mehr oder weniger genötigt werden. Das ist auch das Perfide in dem Sinne daran, dass da die Ärzte das den Eltern aufzwingen wollen, ganz früh. Das historisch lässt sich das auch ableiten, dass erst 1950 wurden da Operationen wirklich an Säuglingen so quasi zum Standard erklärt. Und seit 1960 wird das eigentlich in der ganzen westlichen Welt systematisch durchgeführt. Und wenn man da sich dann Berichte von Ärzten anguckt von früher, dann was immer wieder vorkommt, ist, dass sie sich beklagen über die Unwilligkeit der Patienten, da bei ihrer Behandlung mitzumachen. In der Regel lief das dann so, die kommen einmal in die Sprechstunde, dann erklären ihnen die Ärzte, was sie da unternehmen wollen und dann kommen die Patienten zum nächsten Termin nicht mehr vorbei. Dasselbe wird immer wieder berichtet auch von Eltern mit Elternkindern, so 6 oder 10 Jahre. Die haben ihre Kinder mittlerweile akzeptiert und lieben sie so, wie sie sind. Und wenn die Ärzte dann finden, wir wollen es da was wegschneiden, dann kommen sie auch nicht mehr zur nächsten Konsultation. Auf der anderen Seite, gerade bei Neugeborenen, ist dann halt auch bei Eltern der Schock sehr groß, weil das halt auch ein Tabu ist. Man weiß gar nicht, dass das so häufig ist. Und in diesem Schock sind dann die Eltern halt eher empfänglich, um da zu willigen. Und das wird von den Ärzten auch wirklich ausgenutzt. Es gibt auch viele Eltern, die später bereuen, dass sie da vorschnell in etwas eingewilligt haben. Ich meine, vielfach die Eltern, die wollen dann ja auch ehrlich das Beste für ihr Kind. Und dann kommen da die Ärzte und sagen, ja, wenn wir da nichts machen, das ist das soziale Aus für ein Kind, das ist der soziale Super-GAU und wir machen jetzt da eine kleine OP und dann wird das Kind nie etwas bemerken und alles ist gut und ihr müsst auch nicht der Verwandtschaft gegenüber euch komisch erklären irgendwie.
Was diese ärztliche Beratung anbetrifft, bin ich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich mir denke, der soziale Super-GAU, das heißt ja, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die rassistisch ist und mein Kind hat schwarze Hautfarbe, dann sollte ich es operieren lassen, damit es nicht solche sozialen Probleme kriegt. Also so klingt mir das nach, ich mache eine OP, weil die Gesellschaft ein Problem hat.
Das ist genau so ein Argument, eben, das auch viele Betroffene bringen dann eben, die sagen dann, eben, es gibt auch noch andere Menschen, die werden sozial diskriminiert, eben Dunkelhäutige zum Beispiel. Würdet ihr die dann auch alle bleichen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Eben, dann gibt es noch die Rothaarigen, dann gibt es die Brillenträger, dann gibt es die Unter- oder Übergewichtigen. Eben, wie die Ärzte selber sprechen da vom psychosozialen Notfall. Und unser Anliegen ist halt, dieser psychosoziale Notfall, den möchten wir auch gar nicht wegreden. Es ist nicht so, dass wenn man ein Kind nicht operiert, dann ist alles Paletti und da kann man nur aus dem Schaukelstuhl zuschauen. Es ist einfach so, dass diese psychosozialen Probleme, die vielfach auch die Probleme der Erwachsenen, der Eltern, der Verwandtschaft, der Gesellschaft sind, die sollten nicht mit chirurgischen Mitteln am Kind versucht werden zu therapieren, sondern da braucht es halt auch aus unserer Sicht psychosoziale Unterstützung. Und was man auch weiß, es gibt ja einzelne Eltern, die ihre Kinder bewusst und gegen das Drängen der Ärzte nicht operieren ließen. Die gehen dann auch offensiv quasi mit dem Thema um. Weil wenn man es verschweigen will, das funktioniert nicht. So viel wissen wir. Aber viele Eltern, die sagen auch, wir erklären der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, im Kindergarten, in der Schule, wir erklären, was Sache ist. Die Reaktion ist dann meistens so, 2 Monate lang ist das eine Riesensensation. Und irgendwann ist einfach normal und kümmert eigentlich niemanden groß mehr. Viele Betroffene berichten auch dann von später, dass eigentlich die Kinder hatten kaum Probleme damit. Es waren immer die Erwachsenen, die die Probleme hatten. Und hier ist halt wirklich unser Anliegen, eben für die psychosozialen Probleme der Erwachsenen darf man nicht am Kind operieren.
Das